Wir haben als Predigtext aus dem Römerbrief Kapitel 12, wo wir auch schon am letzten Sonntag den Anfang gehört haben, jetzt weitere Verse. Letzten Sonntag ging es darum, dass wir unsere Leiber, unsere Körper Gott als Opfer darbringen, als Gottesdienst. In diesem Kapitel wird es ganz praktisch, was uns da Paulus empfiehlt. Wir lesen von Vers 9 bis Vers 16. Es ist immer schwierig, wo man da ein Ende macht. Da ist so viel drin, die Verse davor und dahinter auch. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Mir stockt der Atem, wenn ich das lese. Kann man Weltfremder daherreden? Also, jetzt Hand aufs Herz. Das geht ja nicht mal für ein Mädchenpensionat, solche Sprüche. Wissen Sie, wenn die Bergpredigt schon schwierig war, aber das, was uns der Paulus hier als sogenannte Lebensregeln mitgibt, dass wir jedermann mit Liebe und Ehrfurcht begegnen sollen. Jetzt könnten Sie ein Lied davon singen, wie das aussieht. In Ihrer Nachbarschaft, manchmal in der Familie, da muss man ja überhaupt gucken, dass man nicht völlig an die Wand gedrückt wird. Und man muss sich doch irgendwo noch behaupten. Ist doch nicht anders, ob Sie bei Bosch oder bei Mercedes sind, bei IBM oder Hewlett und Packard oder wo Sie arbeiten, bei Breuninger oder Hanke von Kurz. In jeder Sache, wo sie stehen, ist das doch in unserer Welt unmöglich umzusetzen. Wie soll denn das im Gefängnis Stammheim praktiziert werden? Wie soll denn unser Umgang sein bei der Polizei oder wie bei den Gerichten? Ist nicht das alles, was uns das Evangelium erzählt, etwas, was in diese Welt nicht hineinpasst? Ich habe ja das Thema für heute überschrieben, Umgang mit schwierigen Menschen. Wer, vielleicht hat es ein paar unter uns, die mit schwierigen Menschen zusammenleben müssen, in ihrer nächsten Nähe. Die sagen, das ist so unheimlich schwierig. Denn das Schwierigste bei den schwierigen Menschen ist ja, dass es Böses gibt. Massiv Böses, unerklärlich Böses. Warum ist denn der andere bloß so, wenn Sie mir das alles erzählen von Ihrem Vorgesetzten? Da schüttelt man ja nur den Kopf. Wenn man als die Geschichten hört, wie ihnen im Leben mitgespielt wurde, da muss man sagen, gibt es das überhaupt, dass ein menschliches Hirn so viel Gemeines sich ausdenken kann und nur Freude hat, dem anderen zu schaden? Und wie will ich denn dann mich dort behaupten können, wenn das Böse so massiv wütet? Das ist ja in der Tat die Meinung der Bibel. Es gibt Böses, richtig Böses. Wir erleben das ja vor unserer Haustüre, im schrecklichen Bürgerkrieg in Jugoslawien, rätselhaft. Das sind alles ganz liebe Menschen, aber plötzlich vollzieht sich fast wie dämonisch eine Zerstörungswut. Und das kennen wir aus unseren Familien. Man war bis zu jenem Tage ganz harmonisch miteinander und dann ist der Teufel los. Ja, so ist der Teufel, der Fürst dieser Welt. Und wenn wir hier im Gottesdienst sitzen, wollen wir ganz offen sagen, den kennen wir aus dem eigenen Herzen. Das Böse hält uns ja selber so fest im Griff. Was hat das eigentlich für einen Wert, wenn uns heute einer eine schöne Predigt hält über die Nächstenliebe? Was hat denn das für einen Sinn? Das ist bei mir wie bei einem Computer, da ist da drin schon eine Programmsteuerung. Und ehe ich überhaupt ins Nachdenken komme, ist in meinem Leben immer schon die Weiche gestellt zum Tun des Gegenteils von dem, was Jesus will. Seien wir doch ehrlich einmal an dieser Stelle. Ich kann das nicht mehr hören, wenn man da von den Kanzeln her und in den Bibelstunden immer so fröhlich spricht und dann sagt, ja, nein, wir müssen eben lieb sein und ehrfürchtig, den anderen ehren. Und das ist so ein Sonntagsgewäsch. Das passt nicht in den Alltag unseres Lebens, in den harten Kampf. Wenn nicht Jesus wirklich lebt, der lebt. Und er ist das Licht der Welt. Und wenn er das Licht der Welt ist, dann ist er auch mein Licht. Dann erleuchtet er auch mein finsteres Herz. Und dann darf ich heute Morgen mit einem Leben, mit einem Wesen, das vom Bösen beherrscht wird, umkehren. Ich darf Befreiung erfahren. Das Blut Jesu macht mich rein von aller Sünde. Und dann geht es darum, dass ich jetzt nicht bloß mich freue an dem hellen Licht, das Jesus bringt in die Finsternis dieser Welt, sondern ich darf begreifen, für mich ist ein ganz neuer Lebensweg gebahnt, den ich gehen soll. In der Spur Jesu leben, das ist in der Tat etwas ganz Besonderes. Das verstehen nur Leute, die Jesus kennen. Wir sollen das Böse überwinden. Wir sollen das Böse überwinden. Wir sollen über das Böse siegen. Nicht bloß über die schwierigen Menschen, mit dem Bösen fertig werden. Wie können wir das? Mein erster Punkt, mit Liebe, mit Liebe. Also, das ist ja oft diskutiert worden beim Verständnis der Bergpredigt. Sie haben auch schon Ihre Witzchen drüber gemacht. Wie soll man denn das praktisch denn im Alltag umsetzen? Wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere Wange da, also hinlaufen und sagen, jetzt hauch auch hier noch einen drauf. Wie macht man denn das? Das zeigt ja, wie wenig wir begriffen haben. Das ist nicht eine Allerweltsweisheit. Und die passt auch wirklich nicht hinein in unseren tagtäglichen Ablauf. Unsere Polizei braucht Schusswaffen, weil man anders das Böse nicht beherrschen kann. Und wir erleben gegenwärtig in der früheren Sowjetunion etwas Furchtbares, wenn die ordnende Zentralmacht wegfällt, wie plötzlich die anderen Mächte untereinander in einen furchtbaren Krieg geraten. Das Böse in dieser Welt kann nur notdürftig zurückgedrängt werden durch die ordnenden Mächte der Gewalt. Das ist ein Grund, warum Christen nie für Anarchie sind, weil sie wissen, in dieser notvollen Welt, wo das Böse herrscht, da braucht man ordnende Staatsmächte, die mit Gewalt das Böse wenigstens ein Stück weit zurückdrängen, aber sie können es nicht überwinden. Überwinden kann man das Böse nur, wie es Jesus gemacht hat. Er hat das Böse überwunden. Und darum hat Jesus auf Gewalt verzichtet. Das ist nur ein Weg, den Jesus Jünger gehen können. Und da muss man aufpassen, dass man das nicht dauernd durcheinander bringt. Ein Weg, den Jesus Jünger gehen, indem sie lieben. Ich hatte vor Jahren in einer anderen Gemeinde einen Mann, der im Krieg in der Gefangenschaft war, in Russland, in einem sehr streng gehaltenen Lager. Er gehörte früher zur SS. Und da hat sich der ganze Hass der Bewachungssoldaten an ihn ausgelassen. Und er sagt, für ihn sei das größte Erlebnis gewesen, wie eine alte Russin selbst in der Armut, im Hunger, ihm bei einer Außenarbeit eine Schnitte Brot gereicht hätte, ihm, dem verhassten Feind, mit dem russischen Wort Radikrista, um Jesu willen. Das schmeißt einen hartgesottenen Mann um, der im Hass erzogen war, im Hass ausgebildet, und er plötzlich Liebe erlebt. Die Liebe ist sowas ganz anderes, als was wir so tagtäglich draus machen. Das ist ein kühnes Abenteuer. Ich bin immer dankbar, wenn ich seelsorgerlich mitraten darf in ihren Ehekrisen. Und wenn man dann drüber redet, wie wäre denn jetzt der Weg Jesu, wie kommt man aus dieser notvollen Kampfsituation heraus, dann passiert immer wieder das Gleiche, dass der andere sagt, ja, aber du, wenn ich so anfange, da komme ich unter die Räder. Das wird meine Frau oder mein Mann, also der wird das ausnutzen. Und das ist ein Weg des Glaubens, den ich nur gehen kann mit der Liebe, wenn ich fest mich Jesus anvertraue, unter seinem Schutz stehe, denn in der Liebe bin ich tatsächlich verwundbar, so wie sie Jesus auch verwundet und getötet haben. Und trotzdem hat Jesus das Böse besiegt, indem er nicht zurückgeschlagen hat und nicht sich hineinziehen ließ in das furchtbare Gesetz des Wieder-Zurückgebens dessen, was man selbst empfangen hat. Darum rät Paulus, die Liebe sei ohne Falsch. Also was tagtäglich in den Gemeinden über Liebe geredet wird, das ist ja wirklich ein Ärgernis, das stinkt gen Himmel. Liebe Frau, darf ich Ihnen in Ihren lieben Mantel helfen und wenn der Gast da ist, wann geht denn wieder Ihr lieber Zug und so. Das mit dem Lieb, das ist ja alles voller Lieb, das Wort Lieb, 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 überall Lieb. Das ist geheuchelte Liebe, das ist so eine schmusige Liebe. Und hinter den Kulissen ist es auch in Kirchengemeinden und Christengemeinden, Gott sei Dank nicht bei uns, manche, die heute als Gast hier sind, meine ich, rede von Lokaldingen, bei uns herrscht glücklicherweise Frieden. Aber das ist so oft in Christengemeinden, dass Spannungen sind, dass man sich nicht mehr in die Augen sehen kann. Und darum sagt der Paulus, Liebe muss man leben ungeheuchelt, das heißt ungeheuchelt, echt. Im vollen Wagnis dessen, was hier gemeint ist, Hass das Arge. Was ist denn das Arge? Hass darf sein in unserem Leben, bloß soll er sich auf das richtige Objekt richten. Hass gegen meine Selbstliebe, mein Egoismus. Hasst euren Egoismus. Hangt dem Guten an, mit Leib und Seele. Sucht das in euren Gedanken. Und dann führt er uns gleich weiter und sagt, wir sollen die Gemeinschaft ehren. Die Gemeinschaft. Paulus hat nie die Liebe so gebraucht, wie sie oft in unseren Ansprachen vorkommt. Die Fernsehenliebe, dass man sich für irgendwelche Völker ereifern kann und die Liebe entdeckt für Menschen, die 10.000 oder 20.000 Kilometer von uns entfernt leben. Paulus sprach immer von der Liebe zu den Nächsten, zu den Mitchristen, mit denen man zusammenlebt, die uns auf die Nerven gehen. Lebt Liebe, sucht ihnen mit Ehrerbietung zuvorzukommen. Das ist heute mein Bemühen wird, wo kann ich anderen diese Ehrerbietung geben, ihnen zeigen, wie ich sie schätze, wie ich sie mag, wie ich an ihnen hinaufschaue. Die Gemeinde sollte ein Platz sein, wo wir dauernd anderen zur Anerkennung helfen, sie ehren, uns interessieren, was sie bewegt. Ach, Sie finden das immer so ein bisschen dumm, das mag ja sein, wenn ich sage, Sie sollen da den grüßen, den Sie nicht kennen. Das soll doch bloß der Anfang sein, dass Sie dem heute Liebe mitgeben, echte Liebe, nicht Schmus, nicht geheuchelte süße Worte, nicht solches Gewäsch, sondern echte Liebe, ihm das geben, was er braucht, dass er weiß, da ist jemand, der für mich eintritt und selbst da, wo man aneinander schuldig wird, wird Liebe Jesu praktiziert, so wie das Jesus bis in seine Todesstunde hinein gelebt hat. Vater, vergib ihnen, dass uns das umtreibt. Wie kann ich dem anderen helfen, dass er aus seiner Verirrung herauskommt? Das ist in der Tat ein kühner Weg. Steht noch viel mehr von der Liebe da, von der Gastfreundschaft. Man könnte das fast so übersetzen. Jagt den Gästen nach. Wir haben uns ja heute auch so angewöhnt, dass wir unsere Wohnungen schön einrichten und vor lauter Fürsorge für unsere schönen Wohnungen wir gar nicht mehr merken, dass wir isoliert sind in unseren Wohnungen. Und dann sagen wir, da guckt gar niemand nach mir. Wo sind denn Menschen, denen ich das, was Gott mir da geschenkt hat, mitgeben kann, dass sie mit teilhaben, dass sie mitsitzen am Tisch? Das stimmt doch nicht, dass sie deshalb noch mehr hätten kochen müssen, wenn sie nachher jemand, ach, heute haben wir ja sowieso geklärt mit dem Essen. Aber sonst ist es ja überhaupt kein Problem, dass sie sagen, ich möchte doch so machen, wie es die Hotels machen, wo die ihre Leute an den Flughafen hinstellen und die sagen, bitteschön, wollen Sie nicht unser Hotel und darf ich Ihnen meinen Prospekt erreichen, dass wir gastfreundlich sind,
dass wir sagen, wir freuen uns, wenn das Haus voll ist, wenn es benutzt wird, wenn andere da sind, aus lauter Liebe. Ja, das ist das Erste. Das Zweite, mit der Trägheit kämpfen. Die Wissenschaftler unter uns, die wissen, dass man im Kopf manche kühnen naturwissenschaftlichen Experimente denken kann. Interessant wird es aber erst, wenn man den Versuch praktisch macht. Und so ist es auch heute mit unserer Predigt. Wir können so viel reden über das helle Licht, das Jesus bedeutet für die ganze Welt, aber es ist bei Christen oft so nur so ein Kopfdenken. Sie müssen den Versuch einmal in die Praxis umsetzen. Und da müssen Sie anfangen mit den schwierigen Leuten, die Ihnen auf die Nerven fallen. Und sagen, ich möchte die Liebe umsetzen. Und jetzt auf einmal wird es erst praktisch. Da erleben Sie Vergebung Ihrer Schuld. Da werden Sie sagen, es gibt keine Stunde mehr in meinem Leben, wo ich nicht der Vergebung Jesu bedarf. Da merken Sie erst, wie Ihr Herz gefangen bleibt in diese dunklen Mächte des Bösen, wenn Sie das umsetzen wollen. Darum ist das so wichtig, dass wir es immer praktizieren. Und das, was Paulus uns hier sagt, ist jetzt nicht irgendein theoretisches Reden über Humanität und Ethik, sondern er redet über Christen und sagt, jetzt lasst doch das Licht in euer Leben hinein. Und er sagt, wenn wir das tun, dann ist das so ein Problem, da kommt das Wort von der Trägheit. Jetzt müssen Sie nochmal Ihre Bibel aufschlagen, das ist der Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Doch wir sind alle sehr träge. Warum? Kaum wollen wir irgendetwas tun, was bremst dann? Das ist nicht irgendein Hindernis von außen, sondern unsere ganze normale menschliche Trägheit. Wir sind ganz langsam, wenn es ums Umsetzen der Liebe geht, ums Tun, weil wir so egozentrische Leute sind, so ichbezogen, so sehr abhängig von unserer Selbstliebe. Wir sind so wehleidig und dann sagen wir, ich kann jetzt gar nicht, ich muss noch ein bisschen sitzen und trauern, ich habe da mit mir zu tun und mit mir zu kämpfen, ich bin noch nicht so weit. Und der Paulus sagt, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Befreie dich von der Trägheit, die Trägheit ist wieder eine Spur in unserem Leben, die gelegt ist vom Bösen, die uns abhält von klaren Lebenswenden. Und wir kommen oft aus dem verhängnisvollen Bösen in unserem Leben gar nicht heraus, aus dem Streit, aus den Spannungen, aus der Feindschaft, aus dem Neid, aus dem Geiz, weil wir nicht den Mut haben, jetzt wirklich einmal die Trägheit wegzulegen. Trägheit ist etwas Böses und Gefährliches in unserem Leben. Ich brauche ein Temperament, sonst komme ich nicht zum neuen Leben. Ich muss durchdringen. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich muss hindurch. Ich muss das neue Leben jetzt ergreifen. Man kann sich Sonntag für Sonntag immer wieder zupredigen lassen, aber man muss es packen. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Das ist schön, wenn Leute auch eifern. Nicht falsch eifern, nicht mit fleischlichem Eifer, nicht mit unseren natürlichen, angeborenen Wesensarten, sondern mit der Art Jesu eifern. Wie der Paulus einst später im Verhör stand vor dem Landpfleger in Caesarea, hat er gesagt, Paulus, du rasest. So hat er sich hineingeredet in eine Leidenschaft. Ist nie schlecht. Ich habe immer nur ein wenig Sorge, wenn wir uns in frommen Häusern in irgendeine Stimmung hineinwiegen, in Emotionen. Man kann ja stundenlang irgend so einen Ohrwurm singen und dann zum Schluss ganz erhoben in seinem Gefühl sein. Und der Paulus sagt, seid brennend im Geist, da wo der andere dir auf den Wecker fällt. In den Spannungen des Lebens. Da wird unsere Schwärmerei schnell wieder korrigiert von der Nüchternheit des Lebens. Da lebt den Geist Jesu, den Heiligen Geist, der uns auf Jesus weist, lebt seine Liebe, seine Freundlichkeit, lasst euch treiben, haltet die Flamme immer am Brennen, dass sie nicht bloß flackert, sondern dass sie richtig brennen kann. Seid unverdrossen im Eifer und legt die Trägheit auf die Seite. Es gibt so viele Hindernisse, gerade dort im Tun des Guten, die uns abhalten. Wir sagen, ach, das hat doch sowieso keinen Wert. Es kommt nichts dabei heraus. Doch unverdrossen wollen wir tätig sein. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Dient dem Herrn. Jede Lebensverrichtung, die Sie haben, Montag bis Samstag, alles, was Sie tun, ob Sie in der Familie Verpflichtungen haben, in Staat und Öffentlichkeit, in Gesellschaft, in Schule und Amt und Beruf, tun Sie es für den Herrn Jesus. Für den Herrn Jesus, brennend im Geist. Sie werden nicht ermüden, Sie werden gestärkt, Sie werden Freude haben, Sie werden eine ganz neue Sinnerfüllung erleben, wo Sie Ihre Lebensaufgaben so leben im Lichte Jesu. Noch das Letzte, wir haben Teil am Sieg, wir haben Teil am Sieg. Mir fällt bei diesem ganzen Abschnitt auf, dass Paulus uns und damals den römischen Christen gar nicht große Aufträge gibt. Sie erwarten vielleicht heute, dass ein flammender Aufruf kommt, meldet euch als Missionare nach Costa Rica. Das stimmt gar nicht. Genau das Gegenteil wird gepredigt. Seid Missionare hier in Großstuttgart. Lasst das Licht Jesu hier leuchten in eurem Leben und packt das mit beiden Händen. Genauso hat Paulus da vorher geschrieben, wenn einer ein Amt hat, dann soll er sein Amt eben vollmächtig ausführen und treu. Wenn jemand eine Lehrgabe hat, dann soll er jetzt diese Lehrgabe auch weiter ausüben, aber er soll sie im Geist Jesu ausüben. Das ist so groß, dass meine Lebensumstände umgewandelt, gebraucht werden und von Jesus benutzt und gefüllt werden. Und genauso sagt er hier, in welcher Kraft ich das alles tun darf. Sehen Sie, von unserer normalen menschlichen Prägung und Kraft her geschehen ja die eigentlichen Glaubenswirkungen gar nicht. Wir denken immer wieder, unsere natürlichen Gaben seien so wichtig. Ich weiß nicht, was den Wolfgang Bieske für sein Amt besonders befähigen soll. Das, was Jesus in ein Leben erst hineinlegt und wie er das Alltägliche und unsere natürlichen Gaben erst umfunktioniert und benutzt, das ist das Große. Und darum sagt Paulus, seid fröhlich in Hoffnung. Rechnet jetzt in eurem verkorksten Leben mit den schwierigen Menschen, die ihr dort habt, mit den ganzen Spannungen und Schwierigkeiten. Seid fröhlich in Hoffnung und wisst, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich kann nie einwilligen, dass wir an irgendeiner Stelle in dieser Welt dem Teufel das Feld überlassen und sagen, da müssen wir resignieren und uns zurückziehen. Sondern ich möchte euch Mut machen, haltet dort aus, fröhlich in Hoffnung und sagen, ich will wissen, was Gott in dieser chaotischen Familiensituation, in dieser Not, wo in diesem Haus so viel Streit und Spannungen sind, wo in diesem Betrieb einer dem anderen nimmer traut, wo da Jesus nochmal was Neues beginnt, dass das um uns her auf einmal wieder da ist, fröhlich in Hoffnung, wir haben Teil am Sieg Jesu, weil Jesus gekommen ist, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Geduldig in Trübsal, das bezieht sich nicht bloß auf die Verfolgung damals, die vor den römischen Christen schon stand. Haltet aus, auch in der Bedrängnis, sondern auch in den schweren Spannungen, wo wir oft gar keinen Mut mehr haben. Auch in den Anfechtungen und Leiden, durch die wir gehen. Seid geduldig, weil Jesus weiß, wie lang die Situation für mich ist. Und beharrlich im Gebet. Ihr wisst doch, dass er das lösen kann und lösen wird. Und darum leben wir so. Das sind also nicht allgemein ethische Ratschläge, sondern das sind Ermahnungen, das Licht, das Jesus in unser Leben hineingibt, jetzt zu ergreifen. Trachtet nicht nach hohen Dingen. Haben Sie das auch schon mal umgesetzt? Ich will gar nicht mehr. Ich möchte nur die geringen Dinge, die kleinen Dinge meines Lebens ganz neu erkennen im Lichte Jesu. Das ist so weise geordnet, als einst die Predigttexte, man nennt sie Perikopen, vor vielen Jahrhunderten schon eingesetzt wurden, dass man genau das gedacht hat, das ist die Botschaft vom Erscheinungsfest, dass das Licht in den kleinen Dingen unseres Lebens aufleuchtet. Das möge unser Herr bei uns allen schenken. Wir müssen zupacken, umsetzen. Amen.